Ich freue mich total über diesen Gottesdienst, weil wir hier zusammen sind. Das ist großartig und wir haben es eben schon gehört, das ist erstmalig oder zumindest was die jüngere Vergangenheit betrifft, erstmalig, dass wir wirklich zusammen den Abschluss feiern und kein Kanzeltausch wie sowieso ständig im Jahr oder oft. Also wir feiern Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche miteinander und Herr Doch, ich schaue in viele fröhliche Gesichter. Gucken wir mal, ne? Denn das Thema ist ja Freude. Nicht nur heute Morgen, sondern in der ganzen Woche hatten wir das Thema Freude. Und am 4. Advent stand auch das Thema Freude im Wochenspruch. Und zwar im Philipperbrief: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Ich sage, freuet euch. So, und das wollen wir jetzt mal machen, das wollen wir mal üben. Dann gucken wir mal, was passiert, ja? Also, ich gucke jetzt mal alle Freunde und Schwestern und Brüder aus der Christuskirche. Bitte freut euch mal. Naja, gut. Kommen wir mal zu meinen Gemeindegliedern aus dem Martin-Luther-Haus. Ach ja, genau, ihr habt euch vorgestellt, das mache ich auch. Ich bin Thorsten Küster, bin Gemeinschaftspastor im Martin-Luther-Haus. Jetzt bitte ich mal meine Gemeindeglieder aus dem Martin-Luther-Haus. Freut euch mal. Okay, super. Haben wir Stimmung gemacht, ne, super. Ja, das war natürlich jetzt aufgesetzt. Ja, ich habe gesagt, freut euch mal und ihr jubelt. Aber ob das einfach nur ein Freudenton war oder ob ihr euch wirklich freut, das weiß ich ja gar nicht. Kann man das? Kann man Freude befehlen? Kann man Freude anordnen? So macht Paulus das ja. Freut euch. Ich finde das schwierig, Freude anzuordnen. Ich habe mit diesem Vers meine Probleme. Und es gibt auch andere Verse in der Bibel, da habe ich auch Probleme. Also auch Liebe. Du sollst Gott lieben. Du sollst lieben. Kann man Liebe anordnen? Kann man Liebe befehlen? Finde ich auch schwierig. Oder seid fröhlich in der Hoffnung. Kann man Hoffnung befehlen und anordnen? Kann man das machen? Schwierig. Und so ist es doch auch mit der Freude. Freut euch. Ja, man kann zwar jubeln mal kurz hier, aber ob ihr euch doch wirklich im Herzen freut, das liegt doch nicht in meiner Macht und schon gar nicht, wenn ich irgendeinen Appell loslasse, irgendein Imperativ, irgendeine Befehlsform. Also das ist schon schwierig, denn diese Dinge, Liebe, Freude, Glaube, das ist doch etwas, das muss von außen auf uns zukommen, da muss etwas in uns geweckt werden, ja? Überlegt mal, wie entsteht denn Liebe? Das kann man gar nicht so genau sagen. Liebe ist ja irgendwie auch ein Geheimnis. Ja, da muss etwas auf uns zukommen. Da muss uns etwas begeistern, faszinieren. Dann entsteht vielleicht Liebe. Auch Hoffnung. Und eben auch Freude. Dass ich mich freue, da muss ich irgendwie berührt werden. Da muss ich fasziniert sein. Nur dann freue ich mich doch. Es ist also etwas, was ich nicht machen kann aus eigener Kraft, sondern was mir geschenkt wird. Was von außen auf mich zukommt, was in mir wächst und dann kann ich lieben, dann kann ich glauben, dann kann ich hoffen und dann kann ich mich freuen. Der Paulus, der diesen Satz gesagt hat, freut euch in dem Herrn, diesen Imperativ, der wusste aber auch, dass das so nicht funktioniert. Der wusste, dass Freude anders entsteht. Und da lese ich jetzt den Vers, der von der Evangelischen Allianz auch für diese Woche vorgeschlagen ist, als Predigttext, als Vers aus dem Galaterbrief, Galater 5, Vers 22. Und da geht es um genau das, was wir hier sehen, nämlich es geht um Früchte. In Galater 5 schreibt Paulus, die Frucht des Heiligen Geistes aber ist Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Paulus gebraucht hier in diesem Vers ein Bild, das ganz oft gebraucht wird in der Bibel, nämlich das Bild der Frucht. Und dieses Bild der Frucht ist ganz, ganz entscheidend. Er sagt, er spricht nicht von einem guten Werk. Wir sagen ja auch manchmal, oh, da hast du ein gutes Werk getan. Paulus mag das nicht mit den guten Werken. Er redet lieber von Frucht. Was ist der Unterschied zwischen einem Werk und einer Frucht? Ein Werk macht man. Ja, wenn ein Schreiner einen Tisch schreinert, dann macht er das mit seinen Händen. Es ist sein Werk, was er herstellt. Oder ein Bäcker backt das Brot mit seinen Händen. Das ist sein Werk. Werke kann man eben machen. Früchte kann man nicht machen. Früchte wachsen. Und wenn man versucht, das irgendwie zu pushen, an ihn zu ziehen, dann geht das eher nach hinten los. Man kann Wachstum von Früchten nicht anordnen. Man kann das nicht befehlen. Sondern es ist eben so, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann wachsen Früchte. Ja, was braucht man für Rahmenbedingungen? Man braucht Licht, man braucht Wärme, man braucht Feuchtigkeit, man braucht auch Freiraum zum Wachsen. Aber Früchte wachsen nur aus sich heraus und nicht, weil wir es machen können. Und darum gebraucht Paulus auch für diese Dinge wie Liebe und Freude und Glauben und Geduld viel eher das Bild der Frucht als des Werkes. Das ist sehr, sehr wichtig und bedeutsam. Und das gilt eben auch gerade für diese inneren Dinge. Jetzt ist die Frage, wie wachsen diese Dinge? Wie wächst das in unserem Leben, was Paulus beschreibt? Wie kann Liebe in uns wachsen? Wie kann Freude in uns wachsen? Wie kann Geduld und Hoffnung in uns wachsen? Sanftmut, wie wächst das? Es werden zwei Antworten gegeben in der Bibel. Die eine haben wir eben schon gehört und die haben wir schon praktiziert. Ja? Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, wenn wir Freunde bleiben, dann bringt ihr viel Frucht. Aber umgekehrt sagt er auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das funktioniert nicht. Diese Früchte wie Liebe und Güte und Treue und Großzügigkeit und Sanftmut, das wächst nur, wenn wir wirklich mit Jesus verbunden sind. Das ist der Weg, wie Frucht wachsen kann. Und hier wird eben in Galater 5 noch etwas anderes gesagt. Es ist nämlich der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, die diese Früchte wachsen lässt. Der Heilige Geist ist es, der diese Früchte wachsen lässt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt. Beim Heiligen Geist sind viele evangelische Christen ein bisschen unbeholfen. Ich weiß das zumindest aus meiner eigenen Tradition, aus dem innerkirchlichen Pietismus. Da ist das, bei uns ist es ein bisschen schwierig mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie das bei unseren Freunden von der Christuskirche ist. Warum ist das in unserer Tradition ein bisschen schwierig? Also, wir hatten so ein paar Probleme im 20. Jahrhundert mit den Pfingstlern. Das ist aber nur eine geschichtliche Sache. Das Problem mit dem Heiligen Geist haben viele, weil der Heilige Geist nicht so greifbar ist wie Gott, der Vater und der Sohn. Ja? Also von Gott, dem Vater, dem Schöpfer, wird einfach viel erzählt. Da gibt es Geschichten von Abraham, von Mose, von David. Das Alte Testament ist voller Erzählungen über Gott, den Vater, den Schöpfer Israels. Und das Neue Testament ist voller Geschichten über Jesus, seine ganzen Wunder und Predigten und so. Ja, die sind greifbarer. Gott, der Vater ist greifbarer, Gott, der Sohn ist greifbarer. Aber bitteschön, was wird denn schon über den Heiligen Geist erzählt? Es gibt zwar Stellen in der Apostelgeschichte, auch woanders, aber das ist eher zurückhaltend. Das ist eher wenig. Und Jesus sagt dann auch noch, ja, der Geist weht, wo er will. Ne? Das ist einfach alles nicht so richtig zu greifen. Und darum haben viele evangelische Christen einfach nicht so den Bezug zum Heiligen Geist. Zum Vater, super, zu Jesus auch, aber zum Heiligen Geist. So, hier bekommt der Heilige Geist aber eine ganz große Bedeutung für den Glauben. Den Heiligen Geist darf man überhaupt nicht unterschätzen. Er ist so wichtig für uns. Und darum ist es auch bedauerlich, dass wir ihn so wenig im Blick haben, dass wir ihn so wenig auf dem Schirm haben. Ich könnte jetzt viel erzählen über den Heiligen Geist, dafür haben wir nicht den Raum. Aber ein paar wenige Schlagworte, ein paar wenige Statements, was die Bibel über den Heiligen Geist sagt. Das erste, der Heilige Geist hilft uns, dass wir überhaupt glauben können. Wir denken ja oft so, ja, ich kann mich ja bekehren, ich kann ja mich für Gott entscheiden. Wir können selber überhaupt nichts, wir können nicht glauben aus uns heraus. Ja? Die Bibel sagt, 1. Korinther 12, Vers 3, es kann niemand Jesus den Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist uns nicht anrührt, wenn er uns nicht anspricht, wenn er uns nicht berührt, dann kann kein Mensch glauben. Dann kann kein Mensch sich bekehren. Dann kann kein Mensch eine Entscheidung für Gott treffen. Das muss schon der Heilige Geist in uns fördern. Es ist keine freie Willensentscheidung, ob ich Christ sein will oder nicht. Es geht nicht. Wenn jemand da sagt, ja, ich möchte glauben, ich möchte mich entscheiden für Jesus, dann ist das immer schon Wirken des Geistes. Das ist also das Erste. Das Zweite ist, über den Heiligen Geist, er bevollmächtigt uns. In Gemeinden geschieht Wachstum, Veränderung, immer. Ja, bei euch in der Christuskirche, bei uns im Martin-Luther-Haus, manchmal sieht man das quantitativ, dann wächst die Gemeinde an Zahlen, aber manchmal auch qualitativ. Da merkt man, da entwickeln sich Gruppen, da entwickeln sich Projekte, Arbeitskreisen. Menschen verändern sich. In einer Gemeinde ist immer Bewegung drin, sollte jedenfalls sein. Und diese Bewegung, diese Veränderung geschieht nur, weil der Heilige Geist uns Vollmacht gibt. Das ist doch nicht auf unserem Mist gewachsen, dass die Gemeinde sich positiv entwickelt. Dass hier etwas Geistliches passiert, im Ernst. Das ist doch nicht unser Ding, sondern der Heilige Geist schenkt uns die Vollmacht, dass Gemeinde wachsen kann, dass Menschen zum Glauben finden, dass Leben entsteht. Das ist etwas, was der Heilige Geist tut. Das war das Zweite. Das Dritte über den Heiligen Geist, was ich kurz anschneiden möchte. Der Heilige Geist ist unser Tröster. Es gibt 3 Kapitel im Johannesevangelium. Da redet Jesus kurz vor seiner Kreuzigung über den Heiligen Geist. Und da sagt er uns, was der Heilige Geist alles tut. Er sagt zum Beispiel, er ist euer Tröster. Er ist euer Beistand. Er ist euer Anwalt. Der Heilige Geist ist auf eurer Seite. Und Paulus sagt im Römerbrief, wenn ihr nicht beten könnt, und das ist ja manchmal so, ja, da kann man nicht beten. Wenn ihr nicht beten könnt, der Heilige Geist weiß, was euch bewegt und der betet dann für euch. Er ist dein Tröster, dein Beistand. Er betet für dich. Und Jesus sagt auch, der Heilige Geist zeigt uns auch unsere Schuld auf. Der Heilige Geist ist also nicht nur zahm und lieb und so, sondern er legt auch den Finger auf die Wunde und sagt uns, was alles nicht gut ist. Der Heilige Geist will uns an die Worte von Jesus erinnern. Der Heilige Geist hilft uns überhaupt erst, geistliche Dinge zu verstehen und die Bibel zu verstehen. Also ihr merkt schon, anhand dieser paar Dinge, die ich gesagt habe, der Heilige Geist ist fundamental wichtig für unseren Glauben. Es gibt keinen wirklichen christlichen Glauben ohne den Heiligen Geist, weder im Staat. Und es gibt auch keine Entwicklung im Glauben ohne den Heiligen Geist. Und es gibt auch keine wirkliche Gemeindearbeit, in der etwas Geistliches geschieht, ohne den Heiligen Geist. Und wenn das so ist, ist er einfach so grundlegend und wir sollten ihn neu entdecken. Und das Vierte ist jetzt, und da kommt eben das ins Spiel, was ich eben schon ein bisschen entfaltet habe, der Heilige Geist will uns verändern. Es ist ja die Frage, welches Ziel haben wir, ne? Welches Ziel haben wir? Hast du ein Ziel mit deinem Leben? Wenn wir jetzt eine überschaubare Runde wären, würde ich mal rumgehen, würde fragen, hast du ein Ziel? Hast du ein Ziel für dieses Jahr? Hast du ein Ziel für dein Leben? Und viele Christen würden sagen, ja, mein Ziel ist irgendwann mal bei Gott zu sein, das ist super. Aber Gott möchte, dass wir schon Ziele hier auf Erden haben. Und ein Ziel, das Gott mit deinem Leben definitiv hat, ohne dass ich dich kenne, kann ich das sagen. Gott möchte, so heißt es im Römerbrief, dass du Jesus ähnlicher wirst. Er will uns umgestalten in das Bild seines Sohnes. Wir sollen Jesus ähnlich werden. Und dieser Prozess, Jesus ähnlich zu werden, von Jesus zu lernen, das geht eben nicht durch Kraftanstrengung, durch Willen, ja, sondern dieser Prozess, den nennt die Bibel Heiligung, das ist ein Prozess, den nur der Heilige Geist schenken kann, wo er etwas in uns wachsen lassen kann. Wenn Menschen in ihrem Charakter, in ihren Ausrichtungen, in ihren Prioritäten, wenn sie Jesus ähnlicher werden, dann ist das immer ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und dazu dienen genau diese Früchte. Die Früchte wie Liebe, wie Glaube, wie Freude, wie Großzügigkeit und all das, was da beschrieben ist. Also, der Heilige Geist, ihn in unserem Leben zu haben, das ist der Schlüssel, wenn wir wollen, dass diese Dinge wachsen. Wer hat den Heiligen Geist? Wie lange muss man Christ sein? Wie lange muss man bekehrt sein, um ihn zu haben? Wie lange muss man in der Gemeinde sein? Tja, das ist ganz einfach. Ja, Paulus sagt in Epheser 1, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Menschen, die mit Jesus leben, Menschen, die Christen sind, die haben den Heiligen Geist. Gleichzeitig sagt Paulus, der Heilige Geist ist kein Besitz. Man kann ihn nicht einfach so verbuchen und kann sagen, boah, ich habe jetzt den Heiligen Geist, super. Ne? Paulus sagt auch, der Heilige Geist ist hier eine lebendige Persönlichkeit. Und er sagt, man kann ihn dämpfen, man kann ihn betrüben, man kann ihn zurückweisen oder man kann sich erfüllen lassen. Also wenn du sagst, ich möchte, dass diese Dinge wachsen, ich möchte verändert werden, ich möchte Freude erleben und Liebe, dann öffne dich der Kraft des Heiligen Geistes. Lad ihn ein in dein Leben und sag, lass uns einen Neustart machen. Erfülle du mich, Heiliger Geist. Und dann lass uns neu starten in diesem neuen Jahr. Das ist die eine große Botschaft heute. Der Heilige Geist kann das in deinem Leben bewirken und will das bewirken. Ich möchte aber doch nochmal auch eine praktische Frage stellen. Das war jetzt ziemlich viel biblische Lehre, die ich aber wichtig finde. Die Frage ist, können wir gar nichts tun, um Freude zu entwickeln? Ist es einfach nur alles unverfügbar? Oder kann man nicht doch auch selbst etwas dazu beitragen, dass Freude entsteht. Ich finde, es gibt etwas. Ich möchte euch eine geistliche Übung vorstellen, die ich immer wieder anwende und wo ich merke, dadurch entsteht Freude. Es ist die geistliche Übung der Achtsamkeit. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Achtsamkeit ist auch im säkularen Bereich eine Disziplin, die entdeckt wird, die ganz wichtig ist. Was bedeutet Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, sich Zeit zu nehmen, Dinge wirklich zu betrachten, Dinge wahrzunehmen, achtsam zu sein und nicht oberflächlich einfach nur die Welt checken. Ja, ein Beispiel. Du kannst natürlich durch den Wald gehen und dann frage ich dich, ja, was siehst du? Ja, links Bäume, rechts Bäume, noch ein paar Blumen und so, ein paar Steine. Gut. Das ist Sehen, ja, ich sehe die Sachen. Betrachten ist etwas anderes. Wahrnehmen ist etwas anderes. Setz dich doch mal auf eine Bank und nimm dir mal 10 Minuten Zeit oder vielleicht noch länger, wenn du möchtest, einen einzigen Baum zu betrachten, ihn anzuschauen, die Rinde vielleicht auch mal anzufassen, an der Rinde zu riechen, die verschiedenen Verästelungen zu sehen, die Blätter. Also wirklich betrachten, achtsam sein. Bei mir ist es so und bei vielen anderen auch, wenn du das machst, dann gerätst du vielleicht ins Staunen und sagst, wow, cool, solche Bäume haben wir, habe ich noch gar nicht gewusst und so. Und dann staunt man über das, was uns geschenkt ist und dann schenkt Gott Freude. So erlebe ich es. Es ist bei mir immer am Meer so. Ja, ich bin ein Meeresmensch. Wenn ich ans Meer komme, ich brauche für den Urlaub Meer. Und wenn ich am Meer bin, dann kann ich da 2 Stunden stehen und gucke einfach nur auf das Meer und höre auf die Wellen und dann betrachte ich das und dann komme ich ins Staunen und immer auch in die Freude. Also Achtsamkeit bringt Staunen und Achtsamkeit kann dann auch Freude bringen. Das könnt ihr mit allen anderen Dingen auch machen, ja? Bei Musik zum Beispiel. Man kann natürlich Musik auch wieder hören, indem man sagt, ja super, ich mache mir mal ein Lied an. Oder man nimmt wirklich mal die verschiedenen Töne wahr. Das ist doch super, ne? Es gibt nicht nur einen Ton, sondern es gibt Töne, die sind höher und niedriger. Und es gibt verschiedene Rhythmen, schneller, langsam getragen, Dur, Moll. Das hat alles seinen Spirit, seinen Style, ja. Und das mal wahrnehmen, nicht nur runtersingen. Dieses Wahrnehmen, dieses Achtsamsein, wirkt bei mir Staunen und Freude. Und das könnt ihr auf alles beziehen, auf den menschlichen Körper, auf Menschen in eurer Gemeinde, ja, oder auch auf geistliche Dinge. Ne, wir haben am Freitag haben wir uns mit Jesus beschäftigt, Jesus, Freude an Jesus Christus, dass wir uns mal, wirklich mal überlegen, was macht Jesus eigentlich, wer ist es eigentlich für mich? Oder am Mittwoch im Martin-Luther-Haus hat Maike etwas erzählt, Freude am Miteinander. Klar, Gemeinde ist manchmal anstrengend, manchmal schwierig, aber manchmal ist Gemeinde auch ein echtes Geschenk. Und das mal achtsam wahrzunehmen, auf sich wirken zu lassen. Achtsamkeit führt zum Staunen und zur Freude. Ich mache Schluss, meine Lieben. Freude ist ein großartiges Thema in dieser Allianz Gebetswoche gewesen. Freude ist ein Grundzeichen des christlichen Glaubens und ich wünsche es euch in der Christuskirche, und uns im Martin-Luther-Haus und uns ein Miteinander als Christen, die wir miteinander unterwegs sind, dass sich das durchzieht auch in diesem neuen Jahr, Freude. Freude an den ganz weltlichen Dingen, weil sich vielleicht politisch was tut, an der Schöpfung, aber vor allem Freude an Jesus Christus, an dem Gott, der uns verbindet. Amen. Amen.